Wir wollen wieder einige Verse aus dem Jakobusbrief lesen, Kapitel 5, Vers 13 bis 16a, wo es um das Gebet geht. Das Gebet zur Festigkeit im Glauben an Jesus Christus. Das heißt, der Kontakt immer wieder zu ihm in allen Anliegen, die uns überhaupt treffen können als Gläubige in dieser Zeit, in dieser Welt. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Dieser Abschnitt steht ja immer noch auf dem Hintergrund von geduldig sein im Leben in dieser Zeit mit Jesus Christus. Und nicht umsonst steht ja im Hebräerbrief, dass die Geduld oft nicht da ist. Man kann das, wenn man objektiv durch die Welt geht oder auch miteinander umgeht, bei sich selber prüfen, wie weit die Geduld reicht. Und wenn man noch objektiver sein will und aufrichtiger, prüft man die Geduld nicht nur an den Worten, die man von sich gibt, oder die Bewegungen, die man macht in bestimmten Situationen, sondern in den Gedanken. Und bei solcher Prüfung bei sich selbst merke ich, sehr oft, dass es mit dem Geduldsfaden gar nicht so weit her ist und dass der gar nicht so lang ist. Selbst wenn die Worte zurückgehalten werden können, sind die Gedanken manchmal schon sehr unruhig. Ach, wann hört er endlich bloß auf? Man kann mir ja nicht mehr zuhören. Also mit dem, was der andere erzählt, was einen vielleicht gar nicht so interessiert, immer seine Nöte mitteilt, da fehlt die Geduld. Geduld ist euch nötig, sagt uns der Hebräerbrief, nicht damit ihr wirklich die anderen Menschen zufriedenstellt, sondern den Willen Gottes tut. Das ist eine ganz andere Komponente. Und auf diesem Boden der Geduld soll auch das Gebetsleben stehen, indem man alle Dinge, ob sie gut sind in unseren Augen oder schlecht sind, vertrauensvoll im Gebet bewegt vor Gott und wartet auf die Lösung oder Erlösung davon. Das braucht manchmal Jahre, Jahrzehnte. Wenn wir in unser eigenes Leben zurückschauen, merken wir, dass wir eine lange Wegstrecke zurücklegen mussten, um gewisse Dinge, die wir heute tun zu können, die wir heute bewerkstelligen können, überhaupt ermöglicht bekommen haben. Manch einer bekennt das ganz frei und sagt, vor 10 Jahren hätte ich das noch nicht gekonnt, hätte ich dem noch nicht so lange zuhören können. Vor 10 Jahren wäre mir schon der Geduldsfaden gerissen. Heute bin ich ruhiger geworden. Heute kann ich mehr tragen und ertragen. Wir merken, das sind alles Werdegänge. Und wenn wir noch weiter zurückschauen, wie es vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren aussah in unserem Leben, dann fassen wir uns an den Kopf und sagen, was haben wir da bloß verzapft? Warum konnten wir nicht damals auch anders handeln als heute? Warum waren wir da so schnell explosiv oder verzagt? Warum waren wir so schnell im Keller und manchmal dann schossen wir in die Höhe hoch hinaus? Warum? Das fragen wir uns dann im Rückblick. Warum konnten wir nicht da schon anders sein? Alles braucht tatsächlich seine Werdegänge. Und wir sollen in diesen Werdegängen stehen. Es heißt ja, seid geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Also das heißt, der Geduldsfaden soll immer länger werden. Immer länger werden. Er soll nie abreißen. auch nicht im Blick auf die Geschehnisse und die Erfahrungen, die wir machen. Die Geschehnisse werden immer wieder neue. Ich habe in meinem Leben festgestellt, wenn man so ein, zwei Dinge endlich überwunden hat, hat sie in die Füße gekriegt, dann blättert sich ein anderer Strauß von Problemen auf, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Und wenn man dies langsam abgearbeitet hat im Gebet, dann gibt es einen neuen Strauß. Also es hört ja nie auf. Man denkt, irgendwann ist man mal fertig und hat alle Dinge bewältigt. Das ist ähnlich wie in der Medizin. Man forscht, man forscht, man forscht. Manche Krankheiten hat man besiegt und plötzlich treten wieder neue auf, die man noch gar nicht kennt. Dann fängt man wieder an. Ja, das ist auch richtig so, dass man auf dem Wege bleibt. Wir werden nie fertig. Und darum heißt es hier auch im Blick auf die Geduld, bis der Herr wiederkommt, leidet jemand, der bete. Und ist jemand guten Mutes, der singe immer Psalmen. Das heißt, immer zu Gott gerichtet. Gebet ist zu Gott gerichtet. Und Lieder, Loblieder sind auch zu Gott gerichtet. Ja, singe Psalmen. Das heißt, in beiden Fällen immer zum Herrn gerichtet. Es gehört also zur Geduld in der letzten Zeit dazu, alle Fragen, Sorgen, alle Empfindungen und Nöte und auch Notwendigkeiten, die einfach zu unserem Leben gehören sollen, im Gebet vor den Thron Gottes zu bringen. Es gehört einfach dazu. Keine Sache sollen Kinder Gottes für sich selbst ausmachen. Keine Sache sollen sie für sich selbst diskutieren, sondern Kinder Gottes, um in der Geduld zu bleiben, sollen alle Dinge mit dem Herrn besprechen. Das Gute, das Böse, das Erfreuliche, das vielleicht traurig machende, das Schmerzhafte, das Wohltuende. Ja, wir danken für die Speise. Das ist ja nicht schmerzhaft, sondern wohltuend. Wir essen. Ja, das müssen wir. Und es schmeckt sogar dann das Essen. Und wir danken dem Herrn. Auch darüber reden wir mit dem Herrn. Da reden wir nicht unbedingt gut mit der Frau auch und sagen, danke, hast du schön gekocht. Aber in erster Linie danken wir dem Herrn. Ja, in allen der Bezug zum Herrn. Und zwar ist das notwendig, immer im Gebet vor dem Herrn zu erscheinen, in guten und in schlechten Tagen, damit wir nicht durch irgendwelche Fremdeinflüsse den kindlichen Glauben und das Vertrauen zum Herrn verlieren. Wer aufhört, für alle Dinge zu beten, verliert schrittweise das Vertrauen und den Glauben an den Herrn. Er fängt an, sich selbst zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen von anderen Menschen. Und das soll bei Kindern Gottes überhaupt nie geschehen, niemals. Sondern wir sollen immer uns vom Herrn bearbeiten und führen lassen. Denn wo der Glaube und das Vertrauen rückläufig wird, stehen wir als Kinder Gottes in der Gemeinschaftslosigkeit und Kraftlosigkeit. Ich habe früher mal gedacht, weil mir einige das gesagt haben, wenn du ein Kind Gottes bist, bist wiedergeboren, hast den Heiligen Geist empfangen, dann ist alles Paletti, dann wird dich nichts mehr umwerfen können. Es bleibt immer alles bei dir. Selbst wenn du mal in Sünde fällst, wird die Kraft des Heiligen Geistes genauso bei dir bleiben wie zuvor. Ein großer Irrtum. Wenn wir nachlassen im Bibellesen, im Gebet, werden wir merken, wir werden hohl und leer. Die Freude geht weg, die Zuversicht geht weg, die Hoffnung geht weg, der Glaube geht weg. Es bleibt nicht alles so, wie es gewesen war. Deswegen muss diese Verbindung immer gehalten werden, damit es bleibt. Und in allem sollen wir das sagen, wie zum Beispiel auch der Psalmist in Psalm 73, Vers 23. Da steht dieses kleine Wörtlein dennoch mit drin. Und zwar dennoch, auf welchem Boden fußt es denn? Es fußt auf dem Boden der schlechten Erfahrung. Der Psalmist hat durchweg mit den Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. Also wenn wir den ganzen Psalm lesen würden, würden wir merken, der ist verzweifelt im Blick auf das, was er sieht bei den Menschen, sonderlich bei den Gottlosen. Und er ist verzweifelt darüber, dass er sieht, dass bei den Frommen manches nicht so gut geht. Die sind in Gefahr, die sind in Krankheit, in Not. Und dem Gottlosen geht es blendend. Der kriegt dann vielleicht 200.000 Euro im Jahr. Blendend. Und viele Gläubige, die wissen nicht, wie sie mit dem nächsten Euro umgehen sollen. Ja, das kann doch so passieren. Und dann sagt er am Ende, dennoch bleibe ich stets an dir, dennoch. Das ist das, was Jakobus uns ja auch mitteilen will. Dennoch bleibe ich stets an dir. Leide ich, dann bete ich. Dann werde ich nicht anklagen, dann werde ich nicht ausrasten, dann werde ich nicht resignieren, sondern dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich fest bei meiner rechten Hand. Du hältst mich fest. Mit anderen Worten, wenn ich nicht bei dir bliebe, ist keiner da, der mich festhält. Ich sinke immer tiefer, sinke ab. Ich kann mich nicht festhalten und kein Mensch hält mich fest, weil er nicht fähig dazu ist. Aber du, Herr, hältst mich fest. Dennoch bleibe ich stets an dir. Darum ist uns ja in dem Vorfeld dieser Verse gesagt worden, nehmt euch ein Beispiel an der Geduld Hiobs zum Beispiel. Ja? Oder seht das Ende des Herrn an und schaut, wie ihr durchgehalten habt. Und so haltet auch durch. Und hier wird kein Geheimnis daraus gemacht, dass Kinder Gottes schwere Zeiten erleben können. Also es wäre Blasphemie zu sagen, Kinder Gottes geht's nur, menschlich gesehen, nur gut. Das wäre Unsinn. Der Herr Jesus hat ja deutlich gesagt in Johannes 15, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Die Verfolgung kann unterschiedlich aussehen, sie kann in Gedanken sein, sie kann mit Worten sein, sie kann mit der Tat sein. Aber diese gewisse Ablehnung ist zu verspüren. Sie ist zu verspüren, weil der Widersacher auch seine Leute hat, die er dazu einsetzt. Wir sollen aber die Geduld haben bis zum Ende. Und wir werden in Tiefen, in schwierigen Situationen sein, vielleicht sogar sehr, sehr, sehr lange. Und vielleicht sogar immer. Und dann soll es heißen, dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch bleibe ich bei dir. Also, wer leitet, der bete. In allen Anliegen soll sich unsere Hoffnung zum Herrn erzeigen, dass er wirklich unser Erlöser ist. Denn wenn ich daran zweifle, wenn ich nicht mehr bete in schwierigen Tagen, dann sage ich, naja, so ganz hat er mich doch nicht erlöst. Ich will aber bezeugen, dass er der gute Hirte ist, nicht nur ein Hirte, sondern der gute Hirte, der wirklich für mich als sein Schaf in allen Bezügen sorgt. Das bekenne ich dann, wenn ich im Leiden auch bete. Dann sage ich ja, der Herr ist wirklich der gute Hirte. Er kann mir nichts Schlechtes antun wollen. Er wird mich gut führen, auch wenn ich es nicht verstehe. Er ist der gute Hirte, deswegen bete ich zu ihm. Ich bekenne, dass er mein Leben durchzogen hat mit einem Ewigkeitswert. Und ich darf mich freuen auf seine Wiederkunft. Das bekennen Beter, die in jeder Lebenslage beten. Sie geben dieses Zeugnis vor sich, vor der unsichtbaren Welt und wenn es andere hören oder sehen, auch vor anderen weiter. Und weil es nichts Wichtigeres gibt im Leben eines Menschen, als Jesus Christus zu kennen und ihn aufzunehmen, darum sollen wir durch das Zeugnis unserer Hoffnung zu ihm seinen Namen dem Nächsten verkündigen. Die beste Verkündigung ist das Vertrauen und der Glaube zu Jesus Christus und das Zeugnis im Gebet. Wir brauchen nichts sagen. Das sehen die Leute. Die sehen, wenn wir beten. die sehen, wenn wir Gott danken. Vielleicht schütteln sie den Kopf, weil sie das nicht kennen. Aber sie kommen ins Fragen, warum macht er das? Ist doch eigentlich ein intelligenter Mensch. Beten denn intelligente Menschen auch? Ja. Ja, einfache Leute. Manch einer sagt ja, ja, für, ich habe es ja schon mal gesagt, ein Sänger, der uns dann glatt ins Gesicht sagte, ja, das ist nur was für Lieschen Müller von nebenan. Die kann das ja nicht besser, die braucht ja sowas, ja. Aber wir sind doch denkende Leute. Wir brauchen das nicht, doch. Sie sehen, denkende Leute beten auch. Ja. Und das ist das beste Zeugnis. Dann werden wir auch ein Segen für andere. Wenn wir dazu noch Psalm 32, Vers 8 lesen, da heißt es, ich, da spricht der Herr dann auch zu dem Psalmsänger, aber zu den Gläubigen, ich will dich nämlich unterweisen und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Liebe Geschwister, auch hier will uns Jakobus durch den Heiligen Geist sagen, haltet euch an den Herrn, lasst euch bitte von ihm unterweisen. Es ist ja so, einer möchte ja immer ganz gerne den anderen ummodeln, ja, zu seiner eigenen Meinung. Haltet euch innerlich fern davon. Tut das, was die Gemeinde zu berührt hat. Die hat zwar den Paulus gehört, hat sich aber nicht von ihm abhängig gemacht. Sie forschten in der Schrift, ob das richtig ist. Und der haben sie geglaubt. Wir wollen uns vom Herrn unterweisen lassen. Ja, er hat gesagt, er will es tun. Er will uns persönlich, ganz persönlich, nur mir, meinen Weg, den ich gehen soll, zeigen. Dem anderen will er seinen Weg zeigen. Aber der andere kann nicht meinen Weg mir zeigen, sondern nur Jesus zeigen. Sehr wichtig. Früher habe ich mich auch immer erkundigt bei anderen, was sie denn dazu meinen, zu dem Weg, den ich jetzt gehen soll. Aber ich habe es dann bald verlernt, weil ich wohl gemeinte Meinungen gehört habe, aber die stimmten alle nicht. Dann haben wir das mal probiert, da langt Sackgasse, ging nicht weiter. Der Herr sagt, ich bin es, der dich unterweisen will. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt auch in den Leiden, in der Krankheit. Ich will es dir sagen. In den seelsorgerlichen Gesprächen sprechen wir ja oft darum, wenn jemand fragt, ja, soll ich denn damit jetzt zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus? Sage ich, na ja, bete darum. Und dann tu, was der Herr dir sagt. Wenn er dich weist ins Krankenhaus, dann geh. Lass dich von ihm unterrichten und nicht von den Menschen. Kinder Gottes sind frei von der Unterrichtung anderer. Sie sind gebunden an die Unterrichtung des Herrn. Also noch einmal, leidet jemand, der bete. Hier ist also nicht in erster Linie das körperliche Leiden, also die Krankheit gemeint, sondern das allgemeine Leiden in der Nachfolge Jesu. Wie ich schon angesprochen habe, Kinder Gottes leiden, weil sie Jesus kennen in dieser Welt. Sie leiden in dieser Welt, weil sie nicht mehr in diese Welt gehören. Sie sind Fremdkörper. Sie sind manchmal beachtet, aber auch verachtet. Sie sind mit Worten oder mit Gedanken angefochten. Sie leiden in dieser Welt. Sie müssen, so ähnlich wie es von Lot heißt, Lot musste die ganze Ungerechtigkeit von Sodom sehen. Seine Seele litt jeden Tag an dem, was er an Sünde alles sehen musste, was er erdulden musste. Und so leiden wir auch in dieser Zeit. Und wir leiden auch, wenn wir dem Nächsten das Evangelium sagen wollen. Es kostet am Anfang ganz bestimmt viel Überwindung, einem anderen vielleicht mal ein Traktat zu geben. Wir merken, das ist mit Leiden verbunden. Wäre das nicht mit Leiden verbunden, dann wäre das ganz einfach. Denn viele verteilen irgendwelche Zettel, dass die Wurst teurer geworden ist oder billiger geworden ist, ja. Und ohne Leiden verteilen sie das. Aber ein Traktat verteilen, oh, das ist mit Leiden irgendwie verbunden. Merken wir, ne? Ja. Der bete, wer dort leidet. Paulus spricht zum Beispiel von seinem Dienst, den er verrichtete, dass dieser Dienst leidvoll gewesen ist und ist. Und er sagt, was da noch an Leiden zum Bau der Gemeinde fehlt, das bringen wir, die Apostel, mit ein. Kolosser 1, 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Also man sollte doch annehmen, ein Kind Gottes soll sich jetzt nun freuen in der Freude, die man jetzt nur noch rundum hat, im Glauben und mit denen, die gläubig sind oder gläubig werden sollen. Nein, er sagt, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib. Das ist die Gemeinde, also nicht Leiden zur Erlösung, das ist vollbracht, aber Leiden im Aufbau der Gemeinde, die ja dann sukzessive von Pfingsten an gebaut wurde und immer noch gebaut wird bis zur Vollendung. Und Paulus hat, nur weil er das Gute dem Nächsten verkündigen wollte, gelitten. Er hat gelitten unter den Heiden, er hat gelitten auch unter den Frommen. Einige wollten ihn steinigen, weil sie nicht ganz einverstanden waren mit der guten Botschaft, die er weitergab. Alles Leiden, aber er machte weiter und sagte, ich freue mich darin. Ich freue mich, dass ich diese Leiden und zwar zu euren Gunsten habe, damit ihr reich werdet. Ihr Diener bin ich geworden, Vers 25, durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Ich freue mich über die Leiden. Stellt euch das vor. Das ist also gar kein, das ist gar nicht so eine Erholung als Christ in dieser Welt zu leben und zu dienen. Und da sagt Jakobus, wer leidet, der bete. Der bete, ja. Es geht darum, und Paulus verspürte das auch sehr stark, es geht dem Widersacher Gottes darum, zu verleumden, durch üble Nachrede den Aposteln, den Mitarbeitern im Reiche Gottes zu schaden und sie unglaubwürdig zu machen. Also Paulus sollte ja auch nicht mehr geglaubt werden, da sollte keiner hinhören, was der sagt. Das ist das Werk des Teufels und das sind Leiden für Missionare, Leiden für die Prediger, für die Evangelisten. Sie werden angefochten. Petrus schreibt diesbezüglich auch in 1. Petrus 4, lese ich mal einige Verse. Ich lese mal ab Vers 14. Folgendes: Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Ich hatte ja auch erzählt, dass wir, oder habe ich es hier noch nicht erzählt, als meine Frau im Krankenhaus war, dass wir auch Testamente mal hier und da weitergegeben haben. Und einer Frau wollte ich eine Bibel geben, die da sagt, dass sie mal in Lichtenfeld zur Gemeinschaft gehörte. Sag ich, ja wunderbar. Und dann fragte ich sie beim nächsten Mal, ob sie denn hier eine Bibel hätte. Ich würde ihr gerne eine hier geben. Nein, das brauche ich jetzt nicht mehr. Sag ich so? So erstaunlich. Zur Gemeinschaft gehören? Haben Sie nicht gesagt? Ja. Ich bin ja verheiratet mit einem katholischen Mann. Ich wohne jetzt in Schwedt. Sag ich, gibt's da keine Gemeinschaft? Doch, ja. Da gehen wir nicht mehr. Ist ja auch alles anders zu sehen heute. Ja, man muss das ja nicht mehr so genau nehmen. Wir wissen ja jetzt mehr Bescheid, anders Bescheid. Und das hat mich richtig betrübt. Da in dem Zimmer bekannte sie, dass sie zur Gemeinschaft gehören wollte, keine Bibel haben. Und dann war eine andere Frau, die das nicht bekannte, aber mit der wir ein kurzes Gespräch haben, und die nahm gerne ein Neues Testament an. Hatte zum ersten Mal so ein Neues Testament in der Hand. Ja, da lese ich gerne drin, freute sich darüber. Dachte ich, sehr interessant. Da leidest du bei dieser Frau, die da zur Gemeinschaft gehört, bei der anderen erntest du Freude. Ja, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet. Ja, die Frau sagte sogar, ja, man weiß ja, dass das alles mit Mose nicht so stimmt. Und ich habe jetzt auch gelesen, leider die theologischen Abhandlungen, dass man ja Jesus aberkennt, dass er die Zerstörung Jerusalems vorausgesagt hat. Das hat man nur im Nachhinein, nachdem Jerusalem zerstört war, 70 nach Christus, in das Evangelium hineingeschrieben und Jesus in den Mund gelegt. Das lehrt man hier unweit von Berlin in der Bibelschule. Leiden, wenn ihr geschmäht wird, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, der ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Und Vers 19, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Wer leidet, der soll beten, also auch in diesem Bereich. Und diese Leiden sind einfach da. Es sind nicht nur die körperlichen. Es sind auch Leiden durch Missverständnisse. Leiden, weil zum Beispiel Familienangehörige oder Arbeitskollegen oder andere Menschen uns ausgrenzen und sagen, mit dem Spinner wollen wir nichts zu tun haben. Paulus wurde ja Lotterbube genannt. Naja, wir werden manchmal anders genannt, aber der Inhalt ist dasselbe. Das sind Leiden. Leiden, die wir aber um Christi willen tragen sollen, allerdings durch das Gebet. Die Situation solcher Leiden sollen wir annehmen, nicht von uns wegstoßen. Hier gilt das Schlüsselwort aus Psalm 50, Vers 14 und 15, bezahle dem Herrn deine Gelübde und rufe mich an in der Not, im Leiden. Rufe mich an. Wer leidet, der bete. So will ich dich ja retten und du sollst mich preisen. Der rufe mich an. Ja? Es ist also sehr wichtig, diese Verbindlichkeit mit Jesus im Glauben und Vertrauen zu halten. Das heißt, ich soll im Reinen mit dem Herrn sein. Ich kann natürlich ihn nicht anrufen in den Leiden, wenn zwischen ihm und mir etwas steht. Wenn ich abtrünnig geworden bin und falsch lebe, dann kann ich nicht mit meinen anderen Leiden zu ihm kommen und beten. Da ist ein Bruch. Das heißt, ich muss also ein geordnetes Verhältnis zu ihm haben. Sobald mir eine Sünde einfällt, die ich getan habe, muss ich sie bekennen und ablegen, damit ich immer beten kann in den Leiden, um seines Namens willen in dieser Welt. Und dass ich im Frieden bleibe, in der Gelassenheit und in der inneren Unabhängigkeit von den Mitmenschen. Das ist was sehr Wichtiges, liebe Geschwister, innere Unabhängigkeit von den Menschen zu haben. Denn das ist oft der Grund, warum wir in Ärgernisse uns ziehen lassen, weil wir nicht unabhängig sind von den Mitmenschen. Sind wir unabhängig, dann sind wir Beobachtende. Und dann können wir das, was wir sehen, mit ins Gebet nehmen. Aber sind wir von ihnen abhängig, dann reimen wir uns daran auf. Das soll nicht sein. Wir sollen frei sein. Deswegen geordnetes Verhältnis vor dem Herrn. Nun kommen wir aber doch auch zu dem anderen. Wenn du guten Mutes bist, dann singe nicht O Sole Mio oder sowas, ja, sondern singe Psalmen. Nimm ein Lied, was den Herrn ehrt und nicht irgendein Schlagerbuch vor. Ja? Wenn du guten Mutes bist, dann tu das. Wir hatten mal früher als Kind, habe ich das dann gehört, zwei Etagen tiefer, da war auch einer manchmal guten Mutes, aber dann hat er vorher einen getrunken, er lebte dann mit einer Frau zusammen und dann sang er dann einfach Freude schöner Götterfunke. Ja? Guten Mutes, nicht? Und die Frau hat immer gesagt, nun sei mal still, immer ruhig, ja. Nein, das sollen wir nicht tun. Wir sollen, wenn wir guten Mutes sind, wenn wir gute Stunden erleben, dann sollen wir Gott danken im Lied. Dann sollen wir einfach sagen, lobe den Herrn meine Seele, ja. Danke, danke Herr, dass du da bist. Und ich freue mich, als ich jetzt bei Gretel Fröhlich war, die hat so viele Lieder im Herzen auswendig gelernt, also sie fängt immer gleich an zu singen mit irgendeinem Liedvers. Sag ich, wunderbar ist das. Selbst wenn sie vielleicht mal nicht mehr lesen kann oder so. Sie hat diese Danklieder parat und kann Gott danken. Guten Mutes ist sie, ja? Und da verstehen wir auch in Philipper 4, Vers 4, was das bedeutet. Freuet euch an dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Und auch im Psalm 100, wo es heißt, ja auch zu dem Herrn alle Welt, da steht nicht nur dienet dem Herrn. Das machen wir manchmal auch. Selbst mit zusammengebissenen Zähnen. Aber das ist nicht da gemeint. Hier steht, dienet dem Herrn mit Freuden. Mit Freuden. Ja? Das muss dabei sein. Deswegen, wenn du guten Mutes bist, singe Psalmen. Wir sollen also darin bleiben, was zum Beispiel auch Epheser 5 sagt, 19 und 20. Das spricht genau dort hinein. Epheser 5, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also, wer leidet, der bete, wer guten Mutes ist, der singe Psalmen und gebe darin auch Gott die Ehre. Ist jemand krank, das würde ich auch noch ansprechen, dann rufe er zu sich die Ältesten. Krankheit kann unterschiedliche Ursachen haben und Ausweitungen, Dimensionen oder auch Ziele haben. Krankheit im Leben als Christ kann hinderlich sein und muss dann weggenommen werden. Ich denke dabei an die Schwiegermutter des Petrus, das ist ein Beispiel nur in Lukas 4, 38. Sie hatte das Fieber und lag krank. Hätte man sagen können, na gut, sie ist nun mal krank. Nein, sie sollte nicht krank bleiben, mit welcher Option, damit sie dem Herrn dienen kann. Und man bat den Herrn für sie und er richtete sie auf und dann steht dort geschrieben, und sie diente ihm. Also da musste die Krankheit weg, sonst hätte sie nicht dienen können. Es gibt also Krankheiten, die unbedingt weg müssen. Dann gibt es Krankheiten, die förderlich sind im Leben eines Christen, damit er richtig dienen kann. Wir denken da besonders an den Apostel Paulus, der musste zeitlebens krank bleiben. Und zwar mit einer Krankheit, die er unbedingt eigentlich loswerden wollte. Die war schwer. Hätte er bloß einen Schnupfen gehabt, der hätte er wahrscheinlich nicht so innig gebetet. Es muss also eine schwere Krankheit gewesen sein, die ihn unglaublich störte. Der Herr hat gesagt, nein, die behältst du, denn du sollst mir dienen. Wenn ich dir die nehme, dienst du mir nicht mehr, wie du mir dienen sollst. Also auch das gibt es, Krankheiten, die extra bleiben müssen, damit wir in Schwachheit uns befinden und auf die Kraft Gottes hoffen. Und dann gibt es auch Krankheit, die durch sündiges Lebensverhalten hervorgerufen werden kann, durch Süchte und mancherlei Begierden. Und da soll die Genesung im Namen Jesu erlangt werden. Wer krank ist, der bete und bekenne auch die Sünden, wenn er Sünde getan hat. Das steht hier im Zusammenhang. Damit das vergeben ist und er aufgerichtet wird, womit er sich geschadet hat. Wir lesen auch im Psalm 32, wo der Psalmist sagt, ja, es gab Zeiten, dass ich meine Sünde, die mir ja bewusst geworden ist, verschwieg. Und was passierte? Die Folge war, dass meine Gebeine verschmachteten. Ich wurde krank. Und es ging alles kaputt. Die Hand des Herrn lag Tag und Nacht schwer auf mir. Nichts wurde besser. Darum bekannte ich dir meine Sünde. Also ich verschwieg das dann nicht mehr, sondern ich tat Buße. Und das meint Jakobus hier in diesem Zusammenhang, so jemand Sünde getan hat, muss sie bekannt werden. Und dann wird das Gebet über dem Kranken ihm helfen, ihn aufrichten. Viele Bibelstellen könnte ich auch dazu anführen, dass der Glaube wichtig ist. Nicht der Glaube der Ältesten allein, sondern der Glaube dessen, über dem gebetet wird. Nicht so, wie eine Schwester das mal sagte, als wir antrugen, dass doch auch die Ältesten über ihr beten können. Naja, das können wir auch mal probieren. Vielleicht hilft's. Dann hilft's ganz bestimmt nicht. Sondern derjenige, über dem gebetet wird, muss glauben. Jesus sagt immer wieder zu denen, denen geholfen wurde, dein Glaube hat dir geholfen. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken dann helfen. Die Segnungen gehen auch nicht, und das müssen wir deutlich sehen, nicht von den Ältesten aus. Manche laufen ja von einer Veranstaltung zur anderen und zu irgendeinem Prediger und denken, der hat die Vollmacht, der kann mich jetzt segnen, von dem geht der Segen aus. Nein. Der Segen geht immer vom Herrn aus. Die Ältesten sind nur Mittelsmänner, Gefäße, die der Herr gebraucht. Ja? Deswegen sind die Ältesten keine Wunderheiler, zu denen man gehen kann. Aber im Glauben gehen wir zu ihnen, weil die Verheißungen des Herrn darauf ruhen, dass wenn sie beten im Namen Jesu für mich, dann wird mir geholfen. In Apostelgeschichte 14,23 können wir Ähnliches auch lesen. Ich komme da zum Schluss und möchte auch dieses Wort nochmal hervorheben. Betet füreinander. Hier ist also nochmal eine seelsorgerliche Aufgabe angesprochen, füreinander zu beten. Das Anliegen des anderen vor den Thron Gottes zu bringen. Also nicht nur das eigene, sondern den anderen. Und mir ist es so wichtig geworden, deswegen sagen wir uns das auch im Brüderrat immer, nur wer für den anderen betet, mit dem kann man arbeiten. Wer nicht mehr aufrichtig für den anderen beten kann, der kann auch mit ihm nicht arbeiten. Steht immer eine Wand dazwischen. Deswegen betet füreinander, dass ihr gesund werdet oder gesund bleibt in der Nachfolge Jesu. Und das Ganze immer stärker, je näher die Wiederkunft des Herrn rückt, desto mehr sollen wir in diesem Punkt intensiv sein. Wer leidet, der betet, wer sich freut, singe Psalme, rufe zu euch die Ältesten, lasst euch salben, tut Buße und betet füreinander. Dazu werden wir als Glieder am Leibe Jesu ermahnt. Auch in 1. Korinther 1, Vers 10 steht es, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Und wie geht das? Nur indem man sein Anliegen vor dem Herrn ausbreitet und für den Nächsten betet. Dann ist nur ein Herr in der Mitte und dann ist die Einheit da. Eine betende Gemeinde ist also eine siegende Gemeinde. Denn Beter sind Wundervollbringer. Sie sind zwar einsam oft in finsterer Nacht, aber sie sind, wie es heißt in dem Lied, Welten. Bezwinger. Beter sind Wundervollbringer. Vielleicht soweit erstmal zu diesem Jakobusabschnitt, der uns ermuntert, in der Geduld festzubleiben und somit auch im Gebet, in allen Anliegen.